Der Einzug Jesu in Jerusalem, das ist der ideale Einstieg, die Best-of-Szene, sage ich mal, zum Thema Reich Gottes. Wir starten in diese neue Predigtreihe und die Predigtreihe ist ein Stück einfach. Gott regiert, Reich Gottes. Und gleichzeitig so vielschichtig ambivalent andererseits, genauso wie unsere Szene, wo Jesus in Jerusalem einzieht. Wisst ihr, warum es so ideal ist, auf das zu schauen, wie Jesus hier einzieht bei unserer Predigtreihe? Weil Reich Gottes wörtlich vom griechischen Begriff her eigentlich übersetzt werden müsste, Königsherrschaft Gottes. Basileia tou theou, Königsherrschaft Gottes. Und dieses Königsein, Königsherrschaft ist halt nicht so einfach zu fassen. Für uns sowieso nicht, weil wir keinen König mehr haben. Nicht mal mehr in Bayern gibt es einen König. Wenn Engländer diese Passage hören, die Caro uns eben vorgelesen hat, diese Szene so vor sich haben, vielleicht können die noch ein bisschen mehr mit anfangen. Sie haben ja schließlich die Queen. Für uns ist es ein Stück fremd. Wir reden eher von Machthaber, Regierungsgewalt, Befehlsgewalt. Wir können bei so Texten, wenn es jetzt um das Reich Gottes geht, getrost auch Kanzlerschaft einsetzen. Es geht um Regierung. Wer hat das Sagen? Und im Alten Testament, Caro hat uns ja eben aus Psalm 24 da eine Passage vorgelesen, eine von vielen im Alten Testament, wo deutlich wird, dass Gott sich als König sieht, als König nicht nur von Israel, nicht nur von dem Sitz in Jerusalem, sondern er sieht es in Bezug auf die ganze Schöpfung, auf den ganzen Erdkreis. Er sieht sich als Schöpfer Himmels und der Erde und deswegen sieht er sich als König. Und dann im Alten Testament wird es schon skizziert, ist aber was schiefgegangen. Gott ist in gewisser Weise ins Exil gegangen, könnte man sagen. Er führt eine Exilregierung und warum? Warum das? Weil seine Menschen ihn nicht mehr wollten. Und damit gehörig was schiefgegangen ist, was bis heute massive Auswirkungen hat. Und die Bibel versteht es so, dass der Fürst dieser Welt, der Teufel, ein Stück weit die Herrschaft übernommen hat. Oder anders gesagt, wir uns darauf eingelassen haben als Menschen, dass es jetzt so ist. Und dass dieser Fürst dieser Welt jetzt das Sagen hat, zieht ganz viel Unheil nach sich. Und das will Gott wieder gerade biegen. Gott will wieder seine volle Herrschaft gewinnen. Das wird im Alten Testament an vielen Stellen angesagt. Und der Grundtenor im Neuen Testament ist, dass Gott Jesus in diese Welt hineinschickt und damit die Herrschaft wieder übernimmt. Für diejenigen von euch, die sich in der Bibel besser auskennen, wird schnell klar, ja, im Alten Testament wird dem König David und seinen Nachkommen ein Nachkomme prophezeit, der irgendwann das ganze Ding wieder gerade ziehen wird. Und das Neue Testament sagt, das ist in Jesus passiert. Jesus ist in dieser Erblinie von König David, er soll wieder König sein, Königsherrschaft. Und im Psalm 24 am Ende heißt es, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Und dann heißt es der allmächtige Herr, er ist dieser König der Herrlichkeit. Aber diese Frage ist ja im Raum, ja, wer ist dieser König? Wer ist dieser König oder darf man es anders sagen, wie ist dieser König drauf? Weil wenn wir das verstehen, wie dieser König drauf ist, verstehen wir sofort auch mehr, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Wie Reich Gottes funktioniert, wenn man es mal ein bisschen technisch sagen will, oder wenn man tiefer blickt, was ist das Wesen des Reiches Gottes? Nach der heutigen Predigt werden wir noch auf 12 Predigten hören. Wir gucken sehr umfassend auf dieses Thema und wir haben die Predigtreihe benannt Der Himmel auf Erden? Fragezeichen. Reich Gottes, Leben mit Weitblick. Und wir werden in diesen Predigen, die kommen, immer wieder drauf schauen, ja, wie ist es von Gott her? Der Himmel auf Erden, da ist von Gott her, vom Himmel her was passiert, das aber manchmal gar nicht so leicht verständlich ist, deswegen das Fragezeichen. Und diese Fragen und manchmal schwierigen Antworten, die nicht so einfach sind, müssen wir auch aushalten. Trotzdem, Reich Gottes ist da, sagt das Neue Testament. Und wenn wir das ein Stück weit nur mehr verstehen nach diesen 13 Predigten, werden wir unser Leben mit mehr Weitblick leben können. Das wird ganz viel ausmachen für unseren Alltag. Und nochmal, diesen Weitblick werden wir nur bekommen, wenn wir durchblicken, wer dieser König ist. Und darum soll es heute gehen. Wir schauen heute auf das Thema, wer ist dieser König? Und das ist manchmal nicht einfach zu verstehen. Wenn man diese Szene zum Beispiel Einzug Jesu in Jerusalem anschaut, das ist für Nichtchristen nicht unbedingt einfach zu nehmen, aber wenn wir ehrlich sind, tun sich ja nicht nur Leute damit schwer, die irgendwie so auf der Suche nach Jesus sind, sondern auch wir, die wir länger schon mit Jesus leben. Gerade bei diesen Themen Königsherrschaft, das ist manchmal nicht leicht. Das Thema soll uns heute ein bisschen auf die Spur setzen, dass wir bei den Predigten, die kommen werden, also dieses Dutzend an Predigten, ich sag mal, die Leiter an der richtigen Wand stehen haben. Es gibt manche, die gehen das Reich Gottes an ohne Jesus Christus. Das kann nur schiefgehen, sagt das Neue Testament, weil Jesus der König ist, der vom Himmel gekommen ist und nur von ihm her wir das Thema richtig nehmen können. Ich habe das Thema heute benannt, Reich Gottes, eine Königsherrschaft bei Jesus andersartig. Damit bin ich wieder bei unserer Szene. Einzug Jesu in Jerusalem. Ja, da machen sich die Tore der Stadt auf, wie es im Psalm 24 heißt, der König zieht ein. Aber wer zieht denn da ein, wenn man das wirklich auf sich wirken lässt? Ja, da kommen schon Fragen auf. Da sitzt ein Mann auf dem Esel, Leute legen stinknormale Kleider aus. Das ist kein groß angelegter Empfang, wirkt eher wie eine spontane Kundgebung. Kein roter Teppich, keine Beflackung, kein Sechsergespann edelster Pferde mit einer Goldkutsche, so wie das bei der Queen manchmal der Fall ist. Oder die Römer, die damals Jerusalem besetzt hielten, die kannten das aus Rom, wenn der Kaiser einzog. Gut, da war es keine Kutsche, da war es ein Streitwagen, sicher auch golden. Und ganz viele Soldaten zogen mit ein. Also wer das beobachtet hat, und wir doch ein Stück auch, sind irritiert. Wir sind irritiert, wenn wir ehrlich sind. Gut, manche von uns leben so lange mit Jesus in ihrem Leben schon, dass sie sagen, ja, so ist es, da zieht der König ein. Und sie verbinden das mit der Macht Jesu. Jesus sagt ja am Ende, nach dem Matthäus-Evangelium ist es so formuliert, Gott gibt mir alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und mit dieser Gewalt statte ich euch Christen jetzt aus. Geht hin in alle Welt und erzählt den Menschen von mir, Klammer auf, ich bin dabei mit meiner Macht. Und dann sehen wir diese Szene, Einzug Jesu in Jerusalem. Na klar, Macht, Macht, Fülle. Aber gucken wir doch ehrlich mal hin, die Szene selber ist sehr vielschichtig, sehr ambivalent. Da heißt es ja am Schluss auch, dass Leute fragen, okay, da ist viel los, wer ist denn der Typ überhaupt? Wer ist der, der da auf diesem Esel eingezogen ist? Irgendwie eine komische Szenerie, aber es scheint doch irgendwas zu bedeuten. Und dann sagen manche, ja, das ist Jesus von Nazareth, ein Prophet, der Prophet aus Nazareth. Jesus wird verkannt, da ist nichts davon die Rede, dass er ein König ist. Es wirkt eher ein bisschen, darf ich es mal so sagen, fast lächerlich. Wenn man an Reich Gottes denkt, an Königsherrschaft Gottes, denkt an den Psalm, da wird gesagt, wer ist dieser König? Er ist der König der Herrlichkeit. Und dann kommt dieser Typ auf dem Esel reingeritten, spontane Kundgebung. Menschlich gesehen kann ich es verstehen, dass da einige sagten, naja, das ist der Prophet aus Nazareth, seit ein paar Wochen ist von ihm die Rede, schauen wir mal. Und Matthäus, der das Evangelium geschrieben hat, er sieht das ganz anders. Das ist nämlich die andere Seite. Er sagt, Jesus hat das Ganze eingefädelt, das war ja von Jesus her kein Zufall. Er reitet ganz bewusst auf dem Esel in Jerusalem ein, damit nämlich ein altes Prophetenwort in Erfüllung geht, das ein paar Jahrhunderte vorher vom Propheten Zacharia ausgesprochen wurde. Da heißt es nämlich, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Und da ist irgendwie in der Folie was schief gegangen. Bei mir war es zumindest im Original unterstrichen. Ihr müsst es jetzt hervorgehoben sehen. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil. Demütig ist er und reitet auf einem Esel. Ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Esel. Ausmerzen werde ich die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Ausgemerzt wird der Kriegsbogen. Er wird den Nationen Frieden verkünden und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. So sieht Matthäus diesen Bericht, den er da verfasst. Er sagt, dieser Jesus, der da irgendwie ein bisschen hemdsärmelig einreitet, menschlich gesehen, ist der von Gott gesandte König. Das passt eins zu eins, wie das im Psalm 24 beschrieben ist. Und wie ist das hier in Zacharia angekündigt? Es ist der König, der Gerechtigkeit bringen wird. Es ist der König, der Rettung insgesamt bringen wird. Es ist der, der Frieden schafft, wo so viel Krieg und Ungemach in der Welt ist. Und vielleicht ist das gar nicht so zufällig, dass das durchgestrichen ist, weil die Leute in Jerusalem, als Jesus einzog, sie haben das nicht gesehen. Für sie war das durchgestrichen durch das, wie das abgelaufen ist. Ich sage es nochmal, wirkt eher wie eine spontane Kundgebung. Aber von Gott her zieht der König ein. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Keine Macht kennt Zeichen. Das sind wir so nicht gewohnt. Sind wir ehrlich, wir auch nicht. Und wir müssen uns manchmal, wenn wir zu lange mit Jesus schon leben, auch immer wieder neu auf so eine Szene einlassen. Ja, wie war das damals? Auch wir sind es so nicht gewohnt. Ich habe gestern die Zeitung gelesen und da war ein Artikel drin, dass jetzt der Wahlkampf zum Landtag losgeht. Dann waren die Kandidaten für Tübingen und Umgebung abgebildet. Und dann war beschrieben, wie schwierig es zurzeit ist, sich in Szene zu setzen, weil jeder muss natürlich seine Duftmarke setzen, um sich nachher in der Wählergunst durchzusetzen. Es ist wichtig, Duftmarken zu setzen, sich zu inszenieren. Und da könnten wir jetzt wirklich menschlich sagen, Jesus, schlechte Performance. Schlechte Performance. Die Leute checken es nicht, die verkennen dich, die sagen, du bist halt irgendein Prophet aus Galiläa, da komme ich nachher noch dazu, das war nämlich auch schon, naja, Galiläa. dieser Einzug Jesu in Jerusalem ist eben wirklich vielschichtig. Und doch der biblische Bericht, Matthäus bleibt dabei, das ist der König, der Rettung bringt, der Gerechtigkeit schenkt, der Frieden durchsetzen wird. Und er ist eben so anders drauf, er ist nicht machtgeil im menschlichen Sinn. Wie ist es beschrieben? Er ist demütig, sanftmütig, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Seine Macht, seine Power ist von ganz anderer Natur und das werden wir in den 12 kommenden Predigten noch genauer anschauen. Jesu Königsherrschaft ist so andersartig, dass wir uns immer wieder neu darauf einlassen müssen. Und es war von Anfang an so. Gehen wir aus der Szene Einzug Jesu in Jerusalem ungefähr 30 Jahre zurück. In Israel herrscht zu der Zeit Herodes der Große und der war richtig machtgeil. Da ist Putin ein Dreck dagegen. Es wird beschrieben, dass er eigene Söhne aus dem Weg geschafft hat, wenn irgendwie klar war, dass die ihm gefährlich werden. Und dann wird ein unbedeutendes Kind in Bethlehem geboren. Das könnt ihr in Matthäus 2 mal nachlesen, ein spannender Bericht bei unserem Thema. Da ist beschrieben, dass drei sternkundige Typen aus Persien kommen und dass die eine Sternkonstellation beobachtet haben, die in ihrer Tradition bedeutet, der König der Juden wird geboren, und zwar dieser bedeutende König. Haben viel auf sich genommen, über tausende von Kilometern, das hat damals schon einiges bedeutet, und fragen dann nach. Wo fragen sie nach? Natürlich in Jerusalem. Wo fragen sie nach? Natürlich beim amtierenden König. Dieser versprochene Retter ist geboren. Herodes wird unruhig, holt seine Schriftgelehrten und fragt, wo könnte das sein? Leute, jetzt wird's brenzlig. Gibt es Anhaltspunkte im Alten Testament? Ihr kennt euch aus in der Heiligen Schrift, ihr anscheinend nicht. Lässt auch schon tief blicken. Ja, und die können ihm relativ schnell sagen, na, lieber Herodes, Micha, 5. Kapitel, da steht es schwarz auf weiß. Bethlehem, klein, Kuhkaff, aber nicht unbedeutend, weil aus dir, diesem Kuhkaff, der angekündigte Messias kommen soll, der sein Volk regieren wird. Regieren, Reich Gottes, eine Königsherrschaft, bei Jesus andersartig, er kommt halt so ganz anders als erwartet. Jerusalem, die gehen zum König, wo ist Jesus geboren? Unscheinbar in Bethlehem. Aber es ist eine Königsherrschaft und bei Jesus so andersartig. Und wenn man dann reinblendet in Lukas 2 und in Matthäus 2, bei dieser Geburtsszene, da ist kein Thron, da ist keine Entbindungsstation in dem besten Krankenhaus der Umgebung, nicht die besten Ärzte und Hebammen sind am Start, keine Privatstation und was weiß ich. Es ist doch ganz anders. Gerade so haben es Maria und Josef geschafft, vor allem Maria kurz bevor Jesus kommt, und sie finden nicht mal ein Haus. In einem Stall wird Jesus geboren und liegt dann in einem Futtertrog, dieser angekündigte Retter der Welt. Ist schon der Hammer, oder? Merkt ihr dieses Ambivalente? Und nochmal, da dürfen wir, die wir länger mit Jesus leben, auch nicht zu schnell drüber hinweggehen. Die Sternkundigen kommen wirklich nach Bethlehem, beschenken Jesus. Dann kommen noch ein paar Typen in diese Szene hinein, die in der damaligen Zeit wirklich auch unterstes Level waren. Da wird ja den Hirten berichtet, dass ihnen der Heiland heute Nacht geboren ist. Dass er in einer Krippe in Windeln gewickelt liegt. Und die Hirten kommen wirklich, die finden Jesus. Und ihr müsst euch das so vorstellen, da liegt dieser Herrscher. Der, der das Königreich Gottes auf diese Erde bringt. Dieser Machthaber, könnte man sagen. Gut, da war er noch klein, aber er ist es. Und dann kommen die Hirten im Ranking der damaligen Zeit. Fensterputzer, Regaleinräumer, Hartz-IV-Empfänger, was immer man mit reinsehen will. Wir würden wieder sagen, schlechte Performance. Gott, das hättest du irgendwie anders einfädeln müssen. Und Gott ist es gerade recht so. Gott ist es gerade recht so. Der Retter der Welt lässt sich's nicht nur gefallen, dass da diese komischen Sterndeuter kommen, dass da diese Hirten kommen, die damals nichts galten, sondern er fühlt sich wahrscheinlich pudelwohl. Später sehen wir es jedenfalls so, weil Jesus sich mit diesen Leuten total gerne getroffen hat. Und Herodes will Jesus aus dem Weg räumen, klar. Aber Gott sagt vor und schiebt einen Riegel vor. Viele Jahre später, wieder Reich Gottes, Königsherrschaft und bei Jesus so andersartig. Wir sind im Markus-Evangelium und Jesus beginnt seinen Dienst. Diese 3 Jahre, wo Jesus vom Reich Gottes erzählt hat, wo er gelebt hat, so wie Gott es sich immer vorgestellt hat, dass Menschen leben sollen. Und da wird von Markus es folgendermaßen beschrieben. Nachdem Johannes, da geht es um Johannes den Täufer, ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist wie eine Überschrift über das Markus-Evangelium. Man könnte sagen, diese 2 Verse sind sozusagen der Doppelpunkt vor dem, was jetzt 15 Kapitel lang von Jesus erzählt wird. Alles, was sich tut im Markus-Evangelium, steht unter dieser Zusammenfassung. Und das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Da heißt es ja am Anfang, nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Ja, ausgerechnet wieder dieses Galiläa. Ihr müsst wissen, in Jerusalem, das war ja damals die angesagte Stadt in Israel, wo wirklich so die Machtfülle damals war, sprach man vom Galiläa der Heiden, so wurde das nämlich genannt bei den Juden der damaligen Zeit. Die haben nicht nur gesagt Galiläa, es war das Galiläa der Heiden, die, die mit Gott eh nicht leben wollen. Da ist eine Mischreligion und die Juden, die dort sind, ob das überhaupt so richtig Juden sind, ist die Frage. So wurden die angeguckt. Und dann noch Nazareth, Jesus aus Nazareth. Im Johannesevangelium wird es mal so benannt, ja, was soll denn aus Nazareth Gutes kommen? Das war richtig verrucht. Also die Rahmenbedingungen wieder denkbar ungünstig bei unserem Thema, wer ist dieser König? Und dann noch Johannes der Täufer, der hat ja auf Jesus hingewiesen. Da heißt es hier, er ist ausgeliefert worden. In anderen Übersetzungen heißt es, er wurde dahingegeben und zwar in die Hand von Herodes. Das war nicht mehr Herodes der Große, sondern man könnte sagen Herodes der Kleine, ein Nachkomme vom Großen, aber er war genauso machtgeil. Und Johannes der Täufer hat ihm ein paar Sachen gesagt, die ihm nicht gefallen haben und da wurde Johannes aus dem Weg geräumt. Der das Kommen Jesu ankündigt, wurde aus dem Weg geräumt. Auch nicht gerade ein tolles Renommee für Jesus. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Ist das der allmächtige Herr? Ist er der König der Herrlichkeit? Und das Neue Testament bleibt dabei. Jesus ist dieser König. Er verkündet das Evangelium Gottes. Evangelium heißt ja frohe Botschaft. Die rettende Botschaft wird es in anderen Übersetzungen auch übersetzt. In Jesus ist es da, er erzählt es und er selber verkörpert es. Er bringt diese frohe Botschaft, trotz der äußerlich ungünstigen Performance. Damals taten die Leute sich schwer und wenn wir ehrlich sind, viele tun sich heute eben auch schwer. Wenn sie das so bei Jesus hören, in der Bibel lesen, da kommen Fragezeichen. Und doch ist es so, er verkündet das Evangelium Gottes. Bei den Juden, die Gott ernst genommen haben damals und vielleicht auch heute, klingelt es aber, weil im Alten Testament, gerade im Buch Jesaja, das war ja der große Prophet im Alten Testament, ist öfter davon die Rede, dass einer kommen wird, der die frohe Botschaft sagt und deswegen soll Israel sich freuen. Ich habe uns nur eine Passage von vielen rausgesucht. Da sagt Jesaja voraus, wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt, der zu Zion, das ist übrigens ein Label für Jerusalem, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Hoch! Deine Wächter erheben die Stimme, sie beginnen alle zu jubeln, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Der Herr kehrt nach Zion zurück, Jesus ist da. Und er bringt die frohe Botschaft jetzt, er sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Und nahe heißt nicht, naja, es ist fast da, aber noch nicht da. Mit nahe ist hier was gemeint, es ist da, auch wenn es noch nicht ganz sichtbar und erkennbar ist. Es hat aber jetzt angefangen, es beginnt sich zu entfalten, das was Gott angekündigt hat. Es beginnt sich zu entfalten, was Gott angekündigt hat. Die Königsherrschaft Gottes nimmt jetzt wieder Form an auf dieser Welt. Er ist zurück aus dem Exil, das ist der Anspruch Jesu. Jesus sagt, ich bin da, ich bin wieder da. Jesus steht hier am Anfang, er sagt hier noch nicht, dass das Evangelium sein Evangelium ist. Das machen nachher die Schreiber erst, nachdem Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden ist und seine Jünger beauftragt hat, geht hin und verkündet die frohe Botschaft von mir. Da heißt es nämlich, und das ist jetzt spannend, wir gehen ganz am Anfang vom Markus-Evangelium. Da sagt Markus, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn, oder wie es in einer moderneren Übersetzung heißt, dies ist die rettende Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und alles begann so. Und dann wird von Johannes dem Täufer erzählt und dann kommen wir an die Stelle, die wir gerade genauer angucken. Also Markus sagt, das Evangelium, die gute Nachricht, ist nicht nur allgemein die gute Nachricht Gottes, sondern es bündelt sich in Jesus. Die frohe Botschaft von Gott ist die frohe Botschaft von Jesus Christus. Und das finden wir ganz oft im Neuen Testament. Da habe ich uns auch nur noch eine Stelle rausgesucht, die ganz spannend ist. Die meisten von euch wissen ja, dass der Apostel Paulus sehr maßgeblich dafür war, dass wir in Europa die Botschaft von Jesus auch kennen. Er und sein Team waren ja vielfach unterwegs im Römischen Reich und für ihn war es auch ganz wichtig, nach Rom zu kommen, die Zentrale des damaligen Kaisers. Und da heißt es, nachdem er in Rom angekommen war, am Ende der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 28, er ist ja gefangen genommen gewesen, aber er durfte besucht werden und es kamen immer wieder Leute, die von ihm hören wollten, worum geht's denn, Paulus? Und da heißt es dann in der Geschichte, die Lukas uns da berichtet, vom Morgen bis an den Abend hinein erklärte und bezeugte er, also Paulus, ihnen, also den Interessierten in Rom, die mehr von Jesus wissen wollten, das Reich Gottes. Er erklärte ihnen das Reich Gottes und versuchte sie vom Gesetz des Mose und von den Propheten aus für Jesus zu gewinnen. Da ist wieder das ganz eng beieinander. Reich Gottes gehört mit Jesus Christus eins zu eins zusammen. Reich Gottes, Königsherrschaft, bei Jesus andersartig. Und es ist wirklich andersartig. Lasst uns das aushalten in den nächsten 12 Predigten. Dass Jesus einerseits so machtvoll handelt von dem, was wir von ihm hören. Jesus hat geheilt. Er hat böse Geister bei Menschen ausgetrieben. Da wird öfters gesagt, dass die Juden daran erkennen sollen, dass das Reich Gottes angebrochen ist mit ihm. Und die Leute haben ihn so attraktiv erlebt. Er führte seine Herrschaft ja nicht mit den üblichen Machtmitteln. Einmal haben seine Jünger zum Beispiel gestritten, wer von ihnen der Größte und der Coolste ist, wer es sozusagen am meisten bringt, was Machtmittel angeht, menschlich gesehen. Und Jesus sagt, hallo, guck mal die Mächtigen dieser Welt an. Da geht's nur darum, wer ist der Stärkere, man drangsaliert sich gegenseitig, ein Hauen und Stechen um Macht. Und liebe Jünger, guckt euch mal das bei mir an. Bei mir ist es anders. Ich bin gekommen, um den Menschen zu dienen. Ich bin gekommen, um sogar mein Leben für sie hinzugeben. Und das ist dann wirklich irritierend. Und damit sind wir zurück beim Einzug Jesu in Jerusalem. Und zum Einzug Jesu in Jerusalem gehört auch der Auszug Jesu aus Jerusalem. Und der ist noch viel beschämender. Ein paar Tage später trägt Jesus den Kreuzesbalken aus den Stadttoren raus, um auf Golgatha vor den Toren Jerusalems als König sein Leben zu geben. Er ist den Foltertod durch die Römer gestorben. Und der Statthalter Pontius Pilatus fragt ihn beim Verhör, bist du wirklich ein König, Jesus? Und Jesus sagt, ja, ich bin es. Und am Kreuz hing oben ein Schild, ein Holzschild, wo drauf stand, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und das ganze Neue Testament sieht mit rein, der König der ganzen Welt. Wir dürfen das für uns auch sehen. Hilflos, scheinbar machtlos gibt der Retter der Welt sein Leben. Und doch sagt gleichzeitig Jesus am Kreuz, jetzt ist es vollbracht. Ja, was ist denn vollbracht? Die Rettung der Welt. Der Fürst dieser Welt, der Teufel, ist am Kreuz besiegt. Das sagt das Neue Testament ganz, ganz oft. Und das ist manchmal wirklich schwer zusammenzubekommen. Das macht es auch wirklich schwierig beim Thema Reich Gottes. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns darauf einzulassen. Jesus fordert uns gerade dazu heraus. Er sagt, weil die Herrschaft Gottes mit mir angefangen hat, weil ich dieser König bin, deswegen kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist jetzt euer Ding. Das hat Jesus damals den Menschen gesagt, das sagt er uns bis heute. Weil ich als König auf diese Erde gekommen bin, um alles wieder in Ordnung zu bringen, ist es nötig, dass ihr euch auf mich einlasst. Und es geht immer um diese zwei Dinge, umzukehren, also Richtungsänderung. Jesus sagt, lebt nicht mehr von euren eigenen Gedanken her, von euren eigenen Wegen, von euren üblichen Machenschaften. Lernt von mir, orientiert euch an mir. Und dann glaubt an die frohe Botschaft, dass in mir Rettung da ist. Der Himmel ist in Jesus auf die Erde gekommen. Das ist Reich Gottes. Das ist andersartig, als wir uns das manchmal vorstellen. Aber es ist nicht anders zu haben für uns. Und deswegen kehrt um und glaubt. Das gilt auch euch, das gilt mir, das gilt uns. Und wenn du heute vielleicht da bist und sagst, naja, hört sich spannend an mit diesem Jesus, heute bin ich noch nicht so weit. Aber ich hoffe, dass am Ende der Predigtreihe du vielleicht merkst, was das für dich bedeutet, dass Jesus vom Himmel her gekommen ist, um dein König zu sein, um dein Leben zu retten, um für dich da zu sein und dass du dann gerne von Herzen sagst, ja, Jesus, ich lasse mich auf dich ein. Ich kehre um und will an dich glauben. Denn darum geht es, dass wir uns darauf einlassen. Und davon handelt das nächste Lied, das wir miteinander singen. Er will dein König sein. Und jeder von uns darf da eine Antwort geben.